Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen an dem heutigen Sonntag. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch und mit euch Gottesdienst feiern darf. Ich habe mich gefreut. Gestern habe ich noch ein SMS vom Xand gekriegt, dass er nach der Predigt auch dann wieder weitermachen wird. Das ist auch immer schön, wenn man nicht alles alleine macht. Und es freut mich besonders, dass ich heute einmal einen Kindergottesdienst begrüßen darf. Danke, Anita Bittenell, dass ihr eure ganz besonderen Gaben da einsetzt und diesen Kindergottesdienst macht. Ich freue mich aber auch, dass ich Anna und Lisa wieder getroffen habe, weil die kenne ich ja nur aus der Volksschulzeit. Und dass ihr da mit unterstützt, das ist wirklich ganz schön. Wir haben uns auch überlegt, aber es war leider etwas kurzfristig, es wäre ja schön, wenn wir schon so viele Kinder unter uns haben, wenn die am Anfang ein Kinderlied singen. Das war es aber diesmal so kurzfristig, dass wir gedacht haben, das verschieben wir dann auf den nächsten Gottesdienst, wo wir Kinder unter uns haben und vielleicht könnt ihr auch jetzt oder in der Schule schon ein Lied einüben, das dann am Anfang singt, damit wir euch so richtig mitkriegen da vorne, wie fröhlich ihr auch im Gottesdienst mit uns seid. Und es ist schön, dass ihr ja dann auch drüben Gottesdienst feiert in Verbundenheit mit uns. Also es wird einfach ein schönes gemeinsames Gottesdienst feiern sein. An einem besonderen Sonntag in der Passionszeit, er heißt Reminiscere. Und es geht zurück auf ein Bibelwort aus dem Psalm 25. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit steht trotz schwierigen Predigttexten im Mittelpunkt. Und auch der Wochenspruch drückt Barmherzigkeit indirekt aus. Da heißt es nämlich aus Römer 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt, Barmherzigkeit und Gnade ist ein Geschenk an Sünder. An Sünder, die Liebe Gottes ist ein Geschenk an Sünder, die noch gar nichts beitragen haben, die nichts gebracht haben, die nichts da haben dafür. Ja, wie ist das so mit einem Geschenk? Das haben wir uns gestern im Hauskreis überlegt, weil da haben wir gerade Hauskreis gehabt und uns eben über Gnade Gedanken gemacht. Wie ist das mit einem Geschenk? Und da brauche ich jetzt ein mutiges Kind. Ich habe da ein Geschenk. Das Geschenk möchte ich nicht für mich behalten. Ich möchte es eigentlich gern weitergeben. Und jetzt frage ich dich, was tust du, wenn ich dir ein Geschenk hinhalte?
Danke sagen.
Danke sagen? Du hast Danke gesagt. Was musst du denn nur tun? Genau, du musst es nehmen, gell? Weil sonst hast du es ja nicht. Und das darfst du jetzt mitnehmen und im Kindergottesdienst schaut es dann am Schluss rein und dort noch verteilen. Da ist ein bisschen was drinnen. Gell? Gut. Ja, ein Geschenk hat der andere nur, wenn er es auch annimmt. Und es ist schön, sie sagt, man muss auch Danke sagen dafür. Auch heute geht es ihm um Barmherzigkeit und ich bin immer wieder erstaunt, wie er Jesus Gleichnisse erzählt. Wir fangen jetzt dann auch wieder zum Gartenbebauen, Garteln an und es geht um ein Gleichnis, das mit Landwirtschaft zu tun hat und es drückt Barmherzigkeit aus. Also Gott kann landwirtschaftliche Arbeit mit Barmherzigkeit verbinden und uns zum Nachdenken bringen. Und so wollen wir diesen Gottesdienst jetzt gemeinsam feiern, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir sind gekommen, um auf Jesu Wort zu hören und darum singen wir als erstes Lied Nummer 161, Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören.
Thank you.
Ja, und jetzt kommen unsere Kinder und werden in Verbundenheit mit uns den Gottesdienst feiern, und das zeigt sie, indem ihr das Licht mitnehmt von der Altarkerze. Ich möchte nur ganz kurz beten für euch. Herr Jesus, danke, du hast die Kinder so lieb, du hast sie einzigartig geschaffen, und wir danken dir, dass sie jetzt auch dein Wort kindgerecht hören dürfen. Segne du sie und segne den gemeinsamen Gottesdienst. Amen. Fällt mir immer das Lied ein, wo es heißt, Gott liebt Kinder, große und kleine, dicke, dünne, kurze oder lange Beine. Gott liebt Kinder, das ist klar. Gott liebt Kinder, das ist wunderbar. Und auch wir dürfen ja werden wie die Kinder. Und wir machen unseren Gottesdienst weiter mit dem Eingangspsalm Nummer 6 auf Seite 27 vorne in den Gesangbüchern. Herr, auf dich traue ich. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und bevor wir dann auf Gottes Wort hören, wollen wir unsere Schuld bekennen. Vater im Himmel, du bist gnädig, barmherzig und treu. Aber wir sind immer wieder untreu. Wir laden Schuld auf uns, Schuld in Gedanken, Worten und Werken. Wir halten uns nicht an deine Gebote. Du stehst nicht bei allen Entscheidungen an erster Stelle. Es tut uns leid, dass wir es nicht schaffen, nach deinem guten Willen und Ordnungen zu leben. In der Stille dürfen wir vor Gott bringen, was uns belastet. Wir bitten dich, Herr Gott, Christe, Herr Gott, unser barmherziger Gott zeigt uns seine Liebe darin, dass er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Als Kinder Gottes wissen wir, gnädig und barmherzig ist der Herr. Und deshalb spricht Gott uns immer wieder frei von unserer Schuld, wenn wir sie bekennen, und er vergibt uns unsere Schuld. Darum lobsingen wir Gott und erheben seinen heiligen Namen. Ehre sei Gott in der Höhe. Thank you. Der Herr sei mit euch. So wollen wir noch einmal beten. Vater im Himmel, du möchtest uns in deinem Wort begegnen. Durch die Gemeinschaft im Gottesdienst möchtest du uns und unseren Glauben stärken. Wir bitten dich, nimm weg, was unsere Gedanken ablenkt. Schenk uns das rechte Reden und Verstehen, damit wir dir näher kommen und tiefer wurzeln in deinem Wort. Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. So hören wir das Wort aus Johannes 3, 14 bis 21.
Es geht heute um ein ganz wichtiges Gespräch zwischen dem Pharisäer Nikodemus und Jesus. Und es ist spannend, wie dieses Gespräch zustande kommt, weil der Nikodemus kommt in der Nacht zu Jesus. Das heißt, es ist ihm so wichtig, dass er Jesus aufsucht, obwohl er Angst hat, gesehen zu werden. Und wir starten, also der Text startet genau an dieser Stelle, wo Jesus mit Nikodemus spricht und Jesus erklärt ihm: So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Wir antworten auf die Worte der Heiligen Schrift mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Und im nächsten Lied wollen wir uns einfach auch wieder bewusst machen, dass uns Erbarmung widerfahren ist, Erbarmung, der wir nicht wert sind, die uns aus Liebe und Gnade geschenkt wurde. Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Den Predigttext lese ich aus Markus 12, die ersten 12 Verse, und er ist überschrieben von den bösen Weingärtnern. Und er, Jesus, fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun herum, grub einen Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nehme. Da nahmen sie den Knecht, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie, und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letztes zu ihnen und sagte sich: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander: Dies ist der Erbe. Kommt, lasst ihn uns töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und die Schriftgelehrten trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass jeder das verstehen möge, was er heute mit heimnehmen soll. Amen. Mein erster Eindruck war da spontan: Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das hat schon Prediger Salomo gesagt. Geldgier und Machtstreben haben immer Gewalt im Gefolge. Und so ist es bis heute. Aber da steht auf der anderen Seite dieser Weinbergbesitzer. Wie unendlich groß ist seine Geduld. Wie viel Liebe investiert er nicht nur in den Weinberg, sondern vor allem in diese verantwortungslosen, bösen Arbeiter. Er gibt ihnen immer wieder eine Chance. Er vergibt ihre Untaten und schickt immer wieder Boten. Ist barmherzig und hofft auf das, was ihm zu Recht zusteht, was er erhalten sollte. Und da wird uns schon klar, kein Mensch würde das so lange durchgehen lassen, so geduldig bösartigen Menschen gegenüber sein. Aber schauen wir uns an, in welchem Kontext das Gleichnis steht, das Jesus erzählt hat, bevor wir dann auch überlegen, was es heute uns noch zu sagen hat. Jesus ist gerade mit großem Jubel auf einen Esel reitend in Jerusalem eingezogen. Die Straßen waren gesäumt von Menschen, die ihm zujubelten, die Palmzweige abschnitten, Mäntel auf die Wege legten. Am nächsten Tag ging Jesus in den Tempel. Er jagte alle Händler hinaus. Gottes Haus sollte ein Bethaus sein, kein Geschäftshaus. Es ist eine der seltenen Gelegenheiten, wo Jesus zornig wurde. Mit Recht, denn es ging um die Ehre seines Vaters. Die Schriftgelehrten hörten davon und sie waren entsetzt, denn sie waren es doch, die Vollmacht im Tempel hatten, zu bestimmen. Sie waren so erbost, dass sie Jesus töten wollten. Aber sie fürchteten das Volk, dass Jesus noch wohlgesonnen war. Jesus wusste ihre Absichten, Jesus kannte ihre Herzensgedanken. Und Jesus entschloss sich, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Jesu Gleichnisse waren anschauliche Beispiele aus dem Alltag, die helfen sollten, eine Wahrheit selbst zu erkennen. Eigentlich absolut moderne Pädagogik. Gleichzeitig dringt die Botschaft dann genau zu den Menschen durch, die es betrifft. Und heute spricht Jesus eben ganz gezielt die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Obersten des Volkes an. Sie spielten sich als geistliche Hirten auf, sie bestimmten, was das einfache Volk zu tun hatte. Sie kontrollierten genau alle Gesetze und sie machten noch viele Gesetze selber dazu. Aber Jesus durchschaute ihre wahren Absichten. Geldgier, Ansehen und Macht ausüben, das war es, was sie wollten. Und da war ihnen dieser Rabbi Jesus, der von Gottes Liebe und Barmherzigkeit sprach, der mit Zöllnern und Sündern zusammen war, mit Frauen Gemeinschaft hatte, ein Dorn im Auge. Deshalb wollten sie ihn beseitigen. Und Jesus erzählte nun dieses Gleichnis und die gebildeten Schriftgelehrten wussten sofort, was gemeint war. Denn bereits der Prophet Jesaja verwendet in seinem Weinberglied das Bild vom Weingärtner, der liebevoll einen Weingarten anlegt, ihn hegt und pflegt, einen Wachturm baut und sich auf Frucht freute. Der Kelter wartete auf die Trauben, die zu einem guten Wein gepresst werden sollten. aber der Garten brachte schlechte Frucht. Und so wie bei Jesaja ist auch im Gleichnis von Jesus für alle Zuhörer ganz klar: Der Mann, der den Weinberg pflanzte, ist Gott. Der Weinberg ist Israel, das Volk, das Gott liebevoll gründete, versorgte, sich kümmerte und an dem er Freude hatte. Gott hat sein Volk gehegt und gepflegt, um der Welt durch Israel die Erlösung zu bringen. Die führenden Juden stellten sich nicht nur der Bestimmung des Volkes in den Weg. Nein, sie töteten sogar all diejenigen, die das Volk zu Gott zurückführen wollten. Sie waren so eifersüchtig und besitzergreifend, dass sie das Wohlergehen des Volkes nicht suchten, das Volk nicht weideten als Hirten in Gottes Namen. Sie pflegten und hegten den Weingarten, aber nicht für Gott. Sie wirtschafteten in die eigene Tasche. Sie verweigerten dem Weinbergbesitzer den ihm zustehenden Ertrag. Ja, sie töteten sogar den Sohn, den Erben, den Mitbesitzer des Weinberges. Und Jesus weist im Gleichnis auf die Folgen hin. Da werden die Pächter ausgetauscht. Der Weinberg wird anderen anvertraut. Wir wissen es aus der Geschichte. 70 nach Christi wurde Jerusalem von den Römern erobert und der Tempel zerstört. Das Volk wurde zerstreut und als Nation ausgelöscht. Die neuen Pächter sind wir, die Heidenvölker. Aber wir sind es nur vorübergehend. Die Juden haben noch eine Verheißung von Gott. Sie sind nach wie vor Gottes auserwähltes Volk. Gott möchte ihnen auch noch Zukunft geben. Und manche der Verheißungen sind schon eingetreten. Das Volk wurde bereits wieder gesammelt. Wir kennen das Datum. Nach den wohl schwierigsten Jahren für Juden wurde am 14. Mai 1948 der Staat Israel neu gegründet. Gott hat ihn bis heute bewahrt, ganz besonders in den ersten Jahren, wo Israel von der arabischen Übermacht schwer bedrängt wurde. Wie politisch die Situation ist, können wir nicht beurteilen. Aber wir wissen, trotz allem ist es Gottes Volk. Gottes Wort spricht auch davon, dass ein Tag kommen wird, wo den Juden die Augen geöffnet werden und sie in Jesus Christus, den so lange erwarteten, ersehnten Messias, dann erkennen werden. Damals aber, vor 2000 Jahren, wurde Jesus, der Messias, der Eckstein im göttlichen Bau, verworfen. Die Schriftgelehrten hetzten das Volk auf. Nur einige Tage zuvor haben sie Jesus begeistert zugejubelt. Und jetzt ruft das Volk: Kreuzige ihn! Die Juden verwerfen den Messias und wir, die Heidennationen, dürfen ihn kennenlernen. Paulus, auch ein jüdischer Schriftgelehrter, wurde von Jesus überrascht und er wurde von Gott zum Heidenapostel berufen. Der verworfene Eckstein wird für das Bauwerk der christlichen Gemeinde zum Grundstein, zum tragenden Fundament. Und das ist das Werk des Herrn, der alle Menschen liebt, der möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Was mich ganz besonders bewegt hat, ist, dass Jesus hier seine Lebensgeschichte vorausnimmt. Er weiß, dass in wenigen Tagen dieser schreckliche Mord geschehen wird. Er weiß, er ist dieser Sohn des Weinbergbesitzers, der schutzlos diesen bösartigen Menschen ausgeliefert wird, der kaltblütig getötet wird. Er weiß es, aber er schrickt nicht zurück. Er geht dem bevorstehenden Leiden nicht aus dem Weg. Nein, er geht diesen schmerzvollen, einsamen Weg bis zum bitteren Ende, zum Tod am Kreuz. Gott selbst ist es, der den Sohn gesandt hat, den einzigen geliebten Sohn, der mit ihm in der Herrlichkeit im Himmel war. Gott hat in seiner unendlichen Liebe und Barmherzigkeit diesen Sohn auf die Erde gesandt, weil die Propheten nicht gehört wurden. Er hat Jesus verletzlich gemacht. Er hat ihn den Menschen in die Hände überantwortet. Hat ihn diesen Weg der Erlösung gehen lassen. Der Passionsweg ans Kreuz ist das Opfer für unsere Schuld. Aber erst die Auferstehung besiegelt diesen Erlösungsweg, schenkt Hoffnung, Zuversicht und ewiges Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. So steht es im Johannesevangelium, wir haben es in der Schriftlesung gehört. Aber haben wir es auch in unserem Leben schon erfahren? Und wenn ja, wie gehen wir damit um? Prägt diese Erlösungserfahrung unser tägliches Leben? Im Gleichnis ist es der Weinbergbesitzer, der Arbeiter in seinen Weinberg schickt. Nach Jahren erwartet er Frucht und seinen Anteil am Ertrag. Er ist ja der Besitzer. Er hat ja alles vorbereitet und alles bezahlt. In unserem Leben hat Gott alles vorbereitet. Jesus hat für uns bezahlt. Wir sind sein Eigentum. Nun baut Gott Gemeinde. Eckstein und Fundament ist Jesus Christus. Doch dann setzt er uns als Mitarbeiter ein. Er gibt uns alles, was wir dazu brauchen. Er beschenkt jeden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und er begabt jeden mit individuellen Talenten. Lässt uns in einem reichen, sicheren und freien Land leben. Nützen wir das, um Frucht für Gott zu bringen. Setzen wir uns mit unseren Gaben ein, um Gottes Gemeinde zu bauen. Oder nehmen wir all das nur für uns in Anspruch? Wachsen in unserem Leben Früchte, die Gott gefallen? Nehmen wir uns noch einmal kurz Zeit, hier auf Gottes Wort zu hören. In den letzten Stunden seines irdischen Lebens verbringt Jesus noch intensiv Zeit mit seinen Jüngern. Und manches aus diesen Abschiedsreden ist uns erhalten und so auch die Bildrede vom Weinstock im Johannes 15. Jesus vergleicht sich mit dem Weinstock. Gott ist der Weingärtner, wir sind die Reben. Und Jesus sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. In Jesus bleiben heißt, in einer geistlichen Verbindung mit ihm zu leben. Das geschieht vor allem im Gebet, im Bibellesen, aber auch in der Gemeinschaft mit gläubigen Geschwistern, im gemeinsamen Arbeiten, im fröhlichen Singen zur Lob Gottes. Es gehört auch dazu, dass wir uns nach Gottes Geboten orientieren, denn sie sind ja die beste Anleitung für unser Leben. Wir hier im Salzkammergut leben nur ganz intensiv mit der Natur. Wir können Garten und Obstbäume beobachten. Wir freuen uns über Ribisel, Äpfel, Birnen und inzwischen immer öfter auch über Weintrauben. Wenn ein Ast abbricht, dann verdorrt er und kann keine Frucht mehr bringen. Klar. Aber ist es uns im Glaubensleben auch klar? Wenn wir von Jesus abgeschnitten sind, wenn wir nicht mehr uns Zeit nehmen zum Bibellesen, zum Gebet, zur Gemeinschaft untereinander, dann kann die geistliche Frucht nicht mehr reifen und auch Frucht, die schon angesetzt ist, verdorrt. und fällt ab. Uns ist Barmherzigkeit widerfahren, wir haben Vergebung und Erlösung geschenkt bekommen. Und das ist Gnade. Und es ist keine billige Gnade, denn es hat Gott sein Liebstes gekostet. Gott hat uns seine Liebe gezeigt, als wir noch Sünder waren. Jetzt sind wir Kinder Gottes. Dafür dürfen wir dankbar sein, in enger Verbindung mit Jesus leben, wachsen und reifen. Und als Kinder Gottes dürfen wir fröhlich im Licht leben und im Weinberg Gottes mitarbeiten und uns daran freuen, wie Frucht entsteht, Frucht in der Gemeinde, Frucht in einem Hauskreis, Frucht im eigenen Leben. Das ist ein Geschenk, ein Wachsen in der Verbindung mit Jesus. Amen. Jetzt schaue, dass ich das richtige Lied ansage. 617, vergiss nicht zu danken, diesem Gott, der barmherzig, geduldig und gnädig ist. Wir singen die Strophen 1 bis 2. Bevor dann der Xand weiter übernimmt, habe ich noch zwei Sachen. Das erste, ich habe mitgebracht so Gebetshefte, ich weiß nicht, ob es jemandem bekannt ist. Am 23. März fängt der Ramadan an, das ist der Fastenmonat der Muslime, wo sie sich ja ganz besonders geistlich orientieren möchten. Und es gibt seit etwa 30 Jahren eine Bewegung, wo Christen ganz besonders im Ramadan für Muslime beten, dass ihnen Jesus erscheint, dass sie Jesus kennenlernen. Und da gibt es immer solche Hefte. Eine Familienausgabe, die haben wir mit unseren Kindern gehabt, wie sie kleiner waren. Da sind nämlich auch Ideen, wie man beten kann drinnen. Und Erwachsenenausgabe, wo jeweils ein muslimisches Volk jeden Tag etwas genauer beschrieben wird. Bedanken möchte ich mich auch für die Kollekte am Weltgebetstag der Frauen, die diese schöne Summe ergeben hat, 777 Euro. Also das ist eine richtig biblische Summe mit 3,7. Danke dafür. Es wird den Frauen in armen Ländern zugutekommen. Heuer war es in Taiwan, für Taiwan bestimmt. Herzlichen Dank dafür.
Danke, Helga. Für deinen Dienst, danke, dass du Gottesdienst mit uns gefeiert hast. Bei der Predigt war einiges dabei. Ich nehme einiges mit für meine Frau. besten Dank allen, die mitgeholfen haben. Lisi, danke für das Orgelspielen. Peter, danke für deine Unterstützung an der Technik und liebe Presbyter, danke für euren Dienst. Die Kollekte ist für die vielfältigen Ausgaben der Gemeinde bestimmt. Danke für eure Gaben. Einladen darf ich zum nächsten Gottesdienst, kommenden Sonntag wieder um 9 Uhr, mit Lektorin Christine Arnold. Und dann habe ich noch ganz eine besondere Einladung zum Scharnsteiner Studientag am 18. März 2023. Der Vortragende ist der Gustav Victoria, das ist der Vorsitzende des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes. Das Thema ist, was das neue Leben ausmacht. Gedanken aus dem Epheserbrief. Anmelden könnt ihr euch im Brigitteheim beim Peter oder beim Gernot, direkt bitte übers Telefon, oder per E-Mail direkt beim Scharnsteiner Bibelkreis. Empfangt nun den Friedensgruß des Apostels. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nun singen wir das nächste Lied, Vergiss nicht zu danken, die Strophen 3 und 4. Möchte ich dich einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Liebe Konfis, zur Erinnerung, beim Gebet sind wir aus Respekt voreinander und vor Gott ganz, ganz leise, also still. Wir machen die Augen zu und wir konzentrieren uns auf das, was wir hören, okay? Sehr gut. Herr, du ganz großer Gott, unser Schöpfer, der, der du uns liebst. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns ganz persönlich begegnest und uns stärkst in den kommenden Tagen, in der nächsten Woche. Ganz besonders, Herr, möchte ich dich bitten für die Konfi-Freizeit in 14 Tagen auf Schloss Klaus. Ich möchte bitten, Herr, dass wir eine gute Gemeinschaft haben. Ich möchte bitten, dass wir viel Spaß und viel Freude haben, Herr. Und ich möchte bitten, dass richtig viel hängen bleibt. Und für jeden einzelnen Konfi möchte ich dich bitten, dass du mit deinem Geist sie füllst, dass du ihnen lehrst, diese Beziehung zu dir zu leben und in den Alltag zu integrieren. Befähige sie hier, befähige sie, mit dir durch den Tag zu gehen. Und Herr, lass sie schmecken, was es heißt, dein Leben zu greifen. Bitte, Herr, hilf ihnen, dass sie in deiner Freiheit bleiben. Und bitte, Herr, lass ihr Leben gelingen. Gieße deine Gaben aus und hilf, dass ihnen diese Gaben Freude bringen. Und ganz besonders, Herr, möchte ich bitten für alle Bereiche, in Familien, in Beziehungen, in Freundschaften, überall da, wo Unverständnis herrscht, für alle Bereiche, wo das Vertrauen zueinander zerbrochen ist, für alle, die in Bitterkeit, in Scham, Selbstmitleid, Unversöhnlichkeit, toxischen Spielchen oder Trauer gefangen sind. Herr, bitte heile. Schenk du Barmherzigkeit, Weisheit und erneuere da, wo es nötig ist. Zeig uns jeden Einzelnen den Weg auf für einen Neuanfang, für Ausreden, für Vergebung, für Versöhnung, dort, wo es nötig ist. Bitte, Herr, wir sind angewiesen auf dich. Wir sind Menschen, die in Beziehung leben und die Beziehungen brauchen. Und ich möchte einfach bitten, dass du gute Beziehungen schenkst, dass du reife Beziehungen schenkst und dass wir miteinander wachsen können, Herr. Und passend zur Predigt, Herr, möchte ich dich bitten für uns als Pächter, dass wir weise in deinem Sinn Entscheidungen treffen und diesen Weinberg bebauen und bewirtschaften. Ich möchte bitten, dass wir reiche Frucht bringen, dass wir Dinge, die wir ändern sollen, ändern in deinem Sinn, dass wir Dinge, die wir falsch gemacht haben, ansprechen und besser machen. Und da möchte ich dich ganz besonders bitten, Herr, dass du jeden von uns führst, dass wir weise Entscheidungen treffen und dass wir einfach uns mit dir abstimmen, dass wir Gemeinschaft finden, wo wir das gemeinsam tragen können, mit dir, damit wir nicht in eine falsche Richtung gehen oder polarisieren, Herr. So führe uns in deinem Geist. Und danke, Herr, dass du uns liebst, danke, dass du mitgehst mit uns. Und gemeinsam beten wir das Vaterunser, so wie du uns gelehrt hast, Herr Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir singen noch gemeinsam das Schlusslied 157. Lass mich dein sein und bleiben.